Ja, willkommen zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Podcast-Folge, zum neuen Podcast nicht. Also ist relativ neu. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 15, 13, 13 sind wir bei Folge 13. Und heute geht's um Coworking Spaces. Und ob das sinnvoll ist, was ich mir zum Beispiel davon erhoffe und eigentlich erwartet habe, weil ich jetzt seit gut 2, 3 Jahren im Coworking Space arbeite, was so meine Erfahrungen sind und wie ich das sehe und was ich mir vielleicht auch wünschen würde. Darum wird es heute in dem Podcast hier gehen. Der Personalgespräch-Podcast, wie schon Profis und Kenner und Abonnenten natürlich wissen, bin ich nicht alleine da, sondern Patrick Wallbuch ist natürlich auch wieder mit dabei. Patrick, ich begrüße dich und würde, weil wir ja auch immer ein bisschen Bezug zu Fußball machen, wir haben gerade mal, haben uns ein bisschen Walter Frosch, wer ihn noch kennt, mit Kippen im Stutzen, Gott hab ihn selig. Und woran hat's gelegen, haben wir gerade auch nochmal, das kanntest du gar nicht, habe ich dir dann mal geschickt, finde ich immer ganz geil. Woran hat's gelegen? Wer das noch nicht kennt, gerne mal bei YouTube eingeben. Auch irgendwie legendär, gibt's ein paar Memes zu. Patrick, bevor wir jetzt zum Thema Coworking Space kommen, wie war denn dein Wochenende fußballtechnisch? Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, wir haben jetzt ein bisschen Vorlauf. Das heißt, nicht immer wundern, wenn wir vielleicht so 2, 3 Wochen hinterherhinken. Wir müssen mal gucken, vielleicht müssen wir sogar 2 Folgen die Woche jetzt mittlerweile raushauen, damit wir das hier alles so auch fußballtechnisch aktuell bearbeiten können. Aber wie war dein Wochenende?
Ja, Daniel, mein Wochenende war sehr gut. Wir haben gegen Freiburg gespielt, haben in Freiburg gewonnen und da kann es gar nicht besser sein. War auch eine starke Leistung, also haben echt gut gespielt, die Jungs. Und ich kann nur sagen, es war ein sehr, sehr gutes Wochenende. Also da kann man sich gar nicht beschweren. Ich habe mich ja in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen, nicht beschwert, aber halt schon auch ein Stück weit Kritik geäußert an der Leistung vom BVB. Da kann man jetzt nicht meckern. Wenn das so bis Saisonende weitergeht, haben wir vielleicht doch noch eine Chance auf die Champions League, was ja mega wäre, weil daran hat jetzt fast kaum noch einer geglaubt. Und ich würde mich freuen, wenn die Jungs da durchziehen. Mit so einer Leistung wie jetzt am Wochenende super. So kann auch vielleicht ein Sieg gegen Barcelona drankommen. Und wie du schon richtig sagst, wir hängen so ein bisschen hinten dran. Also vielleicht sollten wir tatsächlich mal überlegen, ob wir nicht 2 Folgen die Woche veröffentlichen, dass wir hier wenigstens im Fußballkontext so ein bisschen näher dran sind. Alle anderen Themen, die wir so bearbeiten, passen ja auch langfristig. Das ist gar nicht das Thema. Bevor ich jetzt hier in Schwärmen komme vom BVB, wie sah es denn für den VfL aus?
Patrick, wir haben irgendwie Verbindungsschwierigkeiten. Also schön, dass der BVB, dass es funktioniert hat. Mein Verein hat am Wochenende nicht gespielt. Ich wüsste nicht, also mein Verein hat 11 untalentierte Brüder geschickt von den normalen Spielern und die waren auf dem Platz. Wenn wir so weiterspielen, dann müssen wir, würde ich sagen, dann haben wir auch in der ersten Liga nichts zu suchen. Das war echt eine Katastrophe. Ich war im Stadion, war sehr, sehr enttäuscht. Der Trainer hat nachher gesagt, ja, das hätte er schon im Training, hat sich das schon angebahnt, dass sich auch einige Spieler irgendwie untereinander gerade nicht so grün sind, der Fokus war nicht so richtig da. Und ich hoffe, jetzt haben wir noch 6 Spieltage aktuell, wir nehmen das jetzt gerade auf am 7. April. Dementsprechend muss ich sagen, ja, ich hoffe, dass jetzt die letzten 6 Spiele nochmal alles rausgehauen wird, weil das war wirklich von den Spielen, die ich bisher gesehen habe unter Dieter Hecking, war es wirklich das schlechteste Spiel. Und du musst dir vorstellen, Stuttgart ist jetzt kein Fallobst, ganz sicher nicht, ne? Stuttgart gegen Stuttgart kann man verlieren. Aber die Art und Weise, die haben ja innerhalb von, ich glaube, den ersten 10 Minuten haben wir schon 2-0 hinten gelegen. Das hat schon echt wehgetan und die haben uns echt richtig ausgekontert, also super kombiniert und zack war der Ball im Tor. Und es war wenig Gegenwehr. Es war jetzt keine totale Leistungsverweigerung der Spieler, aber irgendwie waren so gefühlt alle Spieler so bei 70-80% nur. Und das zog sich irgendwie durch. Und du kennst sicherlich auch so Spiele, wo du sagst, die könnten noch 2-3 Stunden spielen, die würden kein Tor schießen. So ein Spiel war es auch. Und wenn man dann am Ende dann geht, also ich bin ja im Block B im Stadion. Und das ist der Block, der am längsten noch voll ist, weil da so viele ältere Damen und Herren sind, die nicht so schnell die Treppe runterkommen, aus dem Stadion rauskommen. Also es ist wirklich krass, das ganze Stadion schon leer und dann sind wir noch Block B und stehen noch in Dings. Und diesmal, was ich damit sagen will, sind schon sehr, sehr viele früher gegangen. Und da kann man diesmal ein bisschen eher raus, aber ich war bis zum Ende, also ich bin niemand, der eher das Stadion verlässt, ne? Sagt man ja auch manchmal den Bayern-Fans nach, dass wenn es da nicht so läuft, dann auf einmal scharenweise die Fans das Stadion verlassen. Nee, ich bin auch da geblieben und ich habe auch immer noch an den Sieg geglaubt, aber keine Chance. War wirklich keine Chance, lief nicht und ja, jetzt gucken, wir haben jetzt die letzten vier Heimspiele alle verloren und wir waren eigentlich zu Hause eine Bank, ne, gegen Bayern gewonnen und auswärts und dann auf einmal so wie abgeschnitten. Das war im letzten Mal auch schon so. Da haben wir auch gegen Bayern irgendwie gut ausgesehen und gut gespielt. Und dann auf einmal, das ist ja ein Phänomen, was ganz, ganz viele Mannschaften haben, die gegen Bayern gewonnen haben. Danach lassen die irgendwie so ein bisschen nach oder denken, boah, geil, gegen Bayern, was soll denn jetzt noch kommen? Nicht, dass man irgendwie hochnäsig oder so wäre oder sagt, pach, jetzt machen wir das irgendwie so im Vorbeigehen. Aber irgendwie lässt man so ein bisschen, so ein paar Prozent nach. Und das merkt man auch, obwohl die letzten Spiele ganz ordentlich waren. Aber gegen Stuttgart war echt ja ein Rückschritt. Jetzt hoffe ich gegen Augsburg zu Hause, dass wir da was holen. Aber auch Augsburg ist gut drauf. Und dann mal gucken. Und mal ganz ehrlich, wenn wir aus den letzten 6 Partien nicht 3 Siege machen, dann wird es auch, glaube ich, schwer, in der Liga zu bleiben. Dann ist vielleicht Relegation drin, aber das müssen wir einfach hinkriegen. Wir spielen noch gegen die Mitanwärter für den Abstieg. Da spielen wir noch gegen. Also wir können es aus eigener Kraft noch in die Relegation schaffen. Und jetzt gilt es halt alles dran, das zu machen. Wir haben den Dufnamen als neuen Sportvorstand. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Mal gucken, was der bewegen kann. Und dieses zweigleisige Fahren, ne, erste und zweite Liga, das kennen sicherlich viele Vereine, weil es natürlich auch, ich glaube auch bei Dortmund wird es jetzt gerade schwierig. Okay, wie planen wir? Können wir Champions League planen oder nicht? Weil dann ist es ja auch mal eine finanzielle Frage. Nee, wen holen wir oder machen wir einen kompletten Umbruch? Diese Dinge muss man halt überlegen. Und das, glaube ich, alles nicht so leicht. Aber lass uns zum Thema kommen, Coworking Space, damit wir nicht so lange über Fußball reden. Ja, wie ist denn deine Einstellung, Patrick? Coworking Space, hast du da schon mal Erfahrung gesammelt? Hast du schon mal im Coworking Space gearbeitet und wenn nein, was wäre denn deine Vorstellung von einem Coworking Space?
Ja, gute Frage, Daniel. Also grundsätzlich ja, ich habe damit schon Erfahrungen gemacht vor ja, knapp 10 Jahren jetzt, ja, 2005, ja, vor knapp 10 Jahren in Frankfurt mal in einem Coworking Space gestartet mit einer Gründung von einer Firma und ja, ist ja gerade für die Gründerszene immer sehr attraktiv, dann halt auch in so Coworking Spaces dann sich zu etablieren oder zu starten. Und ich muss sagen, also es hat seine Vor- und Nachteile und so genauso fühle ich mich auch, wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke. Also klar, du hast natürlich schon den großen Vorteil, dass du am Anfang natürlich so ein bisschen flexibler bist, weil du keine langen Laufzeiten hast von Mietverträgen, die dann über 5 oder 10 Jahre gehen und du gerade am Anfang deines Business bist. Und du hast meistens auch kleinere Einheiten, irgendwie so ein Zimmerchen, wo du dann halt wirklich so dein Business Case von Anfang an so ein bisschen planen kannst und halt aufbauen kannst. Das sind natürlich so die großen Vorteile und daran erinnere ich mich natürlich auch, dass das so ein großer Vorteil war. Was mich aber so ein bisschen gestört hat, ist, dass man halt nicht alleine war. So, und es ist halt ständig was auf dem Flur los gewesen. Die Wände waren da auch nicht so dick. Also man hat schon relativ viel auch mitbekommen von den Nachbarbüros. Und das hat mich hier und da schon gestört, gerade wenn ich irgendwie mit Kunden telefoniert habe oder auch Interviews geführt habe mit Bewerbern. Irgendwie, du hattest immer so eine gewisse Geräuschkulisse dabei und das hat mich halt immer so ein Stück weit gestört. Es war jetzt nicht so ein richtiger Lärm, aber so richtig konzentriertes Arbeiten war nicht immer möglich. So, und das war für mich so der größte Nachteil. Ich habe da auch nette Leute kennengelernt, auch Leute, die ich tatsächlich bis heute noch Kontakt habe, jetzt über die 10 Jahre. Also das ist, ist natürlich auch schön oder ein schöner Nebeneffekt. Hätte ich ja so jetzt auch nicht gedacht, aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie du merkst. Also ich bin kein richtiger Fan, aber jetzt auch keiner, der es komplett ablehnt. Und ich glaube, also gerade für die Gründerszene, glaube ich, ist es schon ganz gut, aber du kannst uns ja vielleicht mal so deine Erfahrungswerte schildern, wie du das ganze Thema siehst, bevor wir da nochmal ja, tiefer ins Detail gehen.
Okay, feuerfrei. Grundsätzlich habe ich ja vor 3 Jahren überlegt, okay, starten wir mit einem Büro oder wollen wir in einem Coworking Space arbeiten? Also nochmal einen Schritt davor. Ich habe mich schon mal vor 15, 16 Jahren schon mal mit einem Coworking Space. Damals war ich bei IK Hofmann. Da ging es um eine Neugründung von einem Standort in Dortmund. Da habe ich im Ellipsum von Regus damals mir Büros angeguckt und fand das cool. So grundsätzlich ist ja so meine Idee auch von einem Coburg, meine Erwartungshaltung. Einfach wenn man mal, so war meine Erwartungshaltung. Du bist in der Gründerszene irgendwie, ganz viele Startups, verschiedene Unternehmen, die alle irgendwie Bock haben, Ärmel hochkrempeln und wollen was bewegen. Ja, das war so grundsätzlich meine Idee. Coworking Space, du kannst dich austauschen, alle wollen sich irgendwie helfen, weil die Flut hebt alle Boote. Ja, lass uns da mal zusammen hocken und vielleicht kann der ein oder andere da jemand eine Tür aufmachen. Und du startest moderat, du bist flexibel, was die Bürogröße angeht, kannst wachsen und hast nicht so hohe Kosten und hast noch irgendwie ein bisschen Service dabei. Und das war so grundsätzlich meine Idee davon. Dann ist das damals nicht zum Tragen gekommen. Also der Standort in Dortmund ging nicht. Da hat man damals die Investition gescheut, das zu machen. Und kurz danach habe ich dann auch das Unternehmen verlassen und bin dann damals bei Känguru 14 Jahre dann gewesen. Und jetzt mit der Selbstständigkeit oder der Gründung der eigenen Zeitarbeitsfirma, die jetzt ja nicht mehr besteht, aber haben wir dann uns entschieden, okay, ich gucke mir mal ein bisschen Coworking Space an, weil wer bietet was an? Und meine erste Erfahrung war ein Coworking Space in Bochum, was ich mir angeschaut hatte, wo ich dann einfach mal spontan hingefahren bin und wollte mir die Location einfach mal anschauen. Wie sieht das denn aus? Wie funktioniert das? Wie sieht die Parkplatzsituation aus? Weil auch das finde ich immer wichtig, dass du da auch parken kannst, ne? Ja, und dann kam ich dann dahin und dann, ja, Herr Müller, nee, müssen wir einen Termin machen. Und es war ja jemand da, also ich wollte mir einfach nur mal die Räumlichkeiten angucken. Nee, war nicht möglich, es musste ein Termin gemacht werden. Also waren die schon, sage ich ehrlich, bei mir raus, weil das war mir zu unflexibel. Ja, gerade für so ein Startup erwarte ich irgendwie, komm, kannst du dir zumindest mal angucken, wir können dir vielleicht nicht viel erzählen, denn der Chef ist vielleicht nicht da oder die Chefin, aber kann ich einmal hier rumführen, dass du dir das mal angesehen hast, dass du mal so ein Gefühl bekommst, wie sieht das denn überhaupt aus? Das hätte mir gereicht, aber war nicht möglich zu dem Zeitpunkt und dann waren die bei mir persönlich raus. Kann auch sein, dass ich da falsch reagiere und sage, ach komm, Daniel, musst du dir die Zeit nehmen und machst einen Termin, aber ich bin nicht so ein Freund von Termin. Ich will schnell ein Ergebnis, ich will mich entscheiden und fertig. Und dann habe ich mir Regus angeguckt, einmal auch wieder das Ellipson in Dortmund. Schön, sehr professionell, der damalige, oder ist, glaube ich, jetzt immer noch Vertriebsleiter davon, sehr professionell, nett, sympathisch, toll präsentiert, Location toll, ja, wirklich richtig schön. Hat mir gefallen, aber teuer, also wirklich teuer. Um die 1.400 Euro, unter dem hättest du kein Büro da bekommen. Und dann hatten die nur eine Alternative in Dortmund, das in der Nähe von dem schönsten Stadion der Bundesliga, würdest du jetzt sagen. Ich fand es jetzt nicht so schön, aber direkt am Signal Iduna Park, direkt am Westfalenpark, ich konnte also 200 Meter Luftlinie, konnte ich aufs Stadion gucken da. Und da habe ich dann die kleinste Einheit genommen und habe damals schon 800 Euro plus so ein bisschen Nebenkosten. Also du musst schon damit rechnen, dass das schon ordentlich Geld kostet. Aber dafür war der Empfang besetzt und so kleinere Einheiten. Ich hatte, glaube ich, 14 Quadratmeter, was mir gereicht hätte. Mir hätten auch 10 gereicht. Ich wollte einfach nur ein Büro. Und dann ist ja alles auch mit dabei. Du musst keine Büromöbel, sondern das ist alles mit drin. Du kannst dir das aussuchen, dann bestellen die das, bauen das auf. Alles schön. Dann gibt's einen Empfang, dann hast du da einen Briefkasten. Du kannst den Telefon reinstellen und hast Internet. Alles schön, kannst da parken. So grundsätzlich gut. Aber dieser Gründercharakter, ne, dass man so untereinander irgendwie sich austauscht, vernetzt, irgendwas macht, das war da gar nicht. Wurde auch nicht gefördert. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Und der Empfang war auch, sag ich mal, so semi-professionell besetzt. Immer wieder war jemand krank, dann war dann keiner da. Deine Pakete, die kamen, sind dann wieder zurückgegangen, weil niemand das entgegennehmen konnte. Die Post wurde nicht verteilt. Also das hat so ein bisschen vielleicht was mit Personalmangel zu tun. Aber was mir halt gefehlt hat, ist dieses Gründerding halt, der Austausch, wirklich das Netzwerk. Das hat mir komplett gefehlt. Klar hat man sich mal beim Essen irgendwie auch mal mit jemandem getroffen. Ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe. Das war soweit ganz nett. Mich hat das jetzt nicht gestört. dass auf dem Flur ein bisschen was los war oder dass vorne im Empfang jemand saß und Vorstellungsgespräch und da war eine andere Zeitarbeitsfirma da, habe ich null. Diesen Konkurrenzgedanken habe ich überhaupt dann auch nicht gehabt und auch dieses, dass es ein bisschen trubelig war, das hat mir ja gefallen. Das war so, dass ich nicht so alleine bin, dass ich so das Gefühl habe, ich gehe ins Büro, da passiert was, da ist Peripherie da und so. Konnte zwar nicht den Drucker nutzen, weil dann musste es einen Kredit aufnehmen, weil das so teuer war und Faxen und so. Also das kostet echt ein Vermögen da. Und danach haben die auch die Preise massiv erhöht. Dann habe ich nachher irgendwie für das gleiche Büro irgendwie 200 Euro mehr bezahlt. Aber der Service wurde schlechter und der Preis wurde höher, ne? Weil die machen natürlich Jahresverträge. Das ist für mich, finde ich, auch nicht ganz so flexibel. Auch so ein Jahresvertrag, wenn ich natürlich sehe, normalerweise 5 oder 10 Jahre. Aber ich fand ein Jahr auch fast zu lang, weil soweit kann man gar nicht planen. Ich wäre schon gerne vielleicht auch eher rausgegangen, um da vielleicht auch was Günstigeres zu nehmen. Weil mittlerweile erkenne ich jetzt mit meinem Podcast und meiner Unternehmensberatung, reicht mir eigentlich eine Wohnung, ne? Wo du eine Küche hast, wo du eine Toilette hast und einen Raum, wo ich halt hier meine Lampen da habe und die Kamera und das Setup halt aufgebaut hat, ne? Ein bisschen Hintergrund, Beleuchtung, alles gut. Das hätte mir gereicht und dafür fand ich es dann zu teuer. Dann bin ich in einen anderen Coworking Space gegangen für meine Unternehmensberatung dann. Das ist jetzt im G-Data Campus. Viel günstiger, 400, 450 Euro zahle ich jetzt pro Monat, auch Laufzeit 12 Monate. Kaution 2 Monate, das war auch bei Regus so, zwei Monate Kaution. Auch das muss man ein bisschen mit einplanen, gerade für den Start, wenn du jetzt 1000 Euro Bürokosten hast und das zahlst du 2 Monatsmieten Kaution, heißt das schon, du musst direkt schon 3000 Euro auch da haben und du bindest quasi dein Kapital. Kriegst das natürlich nachher wieder und gibt's auch irgendwie, wo man das querfinanzieren kann, gibt's ja so Kautionskredite, die man da nehmen kann, aber ist ja nicht so irgendwie das Ziel. Aber mir fehlt bei, und auch hier bei dem fehlt mir das auch, dass dieser Zusammenhalt, diese Gemeinschaft gefördert wird. Ich selbst habe dann so ein Grillen angeregt und so, aber da macht nicht irgendwie jeder mit und so diese, naja, bin ich auch romantisch irgendwie so veranlagt da, dass ich das mir romantischer vorstelle. Irgendwie, ach komm, wir müssen doch alle irgendwie zusammenarbeiten und gucken und der kann Empfehlung geben und da ist ein Auftrag und dann irgendwie zusammen, irgendwie so ein bisschen so diese Aufbruchstimmung. Und die habe ich bisher in keinem Coworking Space erlebt. Da sind nette Leute dabei, die aber alle mit ihrem Business irgendwie total eingenommen sind und der Kontakt passiert relativ wenig. Auf dem Flur sagst du irgendwie Hallo, aber mehr auch nicht. Und das ist so das, was ich mir eigentlich von einem Coworking erhofft und auch gewünscht hätte. Und da eine Empfehlung, egal wer Coworking macht, das muss meiner Meinung nach Priorität 1 sein. Und dann ist es natürlich so, Coworking Space ist immer teurer, als wenn du dir irgendwo ein Zimmer irgendwie nimmst. Ist natürlich klar, weil der Service, der Empfang und Service mit Telefon, Internet und so, ne, könnte eigentlich normalerweise durch die Menge etwas günstiger sein, aber erfahrungsgemäß ist es doch eigentlich teurer, als wenn du dir selber irgendwo ein Büro suchst. Aber, ne, da muss man, das geht schnell in der Regel und häufig sind auch Büromöbel da. Da hat man ja auch keine Lust, das alles anzuschaffen. Also das sind so Dinge, du kannst relativ schnell starten, aber das kann man irgendwie, glaube ich, auch, wenn man ein bisschen Bock hat, auch mit einer Mietswohnung oder einem Büro irgendwie funktioniert das auch, weil ich habe damals lange gesucht und habe nichts gefunden irgendwie so, ne? Und dann gesagt, okay, dann machst du Coworking, das ging relativ zügig und das ist halt so eine Lösung. Aber flexibel mit einem Jahr Vertrag finde ich es trotzdem nicht. So, langer Monolog. Fast 7, 8 Minuten, tut mir leid, aber da sprudelt es aus mir raus. Also wirklich, Coworking, finde ich, hat noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, du sprichst da ja auch einen wichtigen Punkt an, gerade auch so die Kostenstruktur. Also ich muss auch sagen, ich habe ja wieder so ein bisschen recherchiert, auch gerade so ein bisschen, wo kommt denn so überhaupt das Konzept von Coworking Spaces her und wann ist eigentlich der erste Coworking Space entstanden? Kannst ja, ich weiß nicht, ob du es überflogen hast oder gelesen hast, die Notizen, die ich geschickt habe. Falls nicht, kannst du jetzt mal gerade raten, wann so das erste Mal ein Coworking Space entstanden ist. In Deutschland zumindest.
1952. Ich habe nicht geguckt. Ich wäre so eine Vermutung.
Ganz lange ist es nicht her. Die Ursprünge sind in den 1990ern. Um genauer zu sein, 1995 wurde das erste Mal in Berlin von Computeringenieuren ein Hackerspace gegründet und da haben sich dann halt alle gemeinsam zum Arbeiten getroffen, uns für einen Wissensaustausch. Und das ist ja auch so das Thema.
So spät erst?
So spät erst, ja. Also ich habe nichts vorher gefunden, gibt vielleicht auch keine richtigen Aufzeichnungen darüber, wo ich jetzt tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen früher erwartet, aber gut, 1995 halten wir mal fest. Aber was ich ganz wichtig hierbei finde, ist Wissensaustausch. Und das ist ja auch das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, dass so, glaube ich, dieser Grundgedanke, warum man sich für einen Coworking Space entscheidet, der eigentlich so ein Netzwerkgedanke ist, weil wie du schon richtig sagst, man könnte auch theoretisch in der Wohnung sein oder bei sich zu Hause sein und von da aus arbeiten. Aber man möchte sich ja ganz, oder man entscheidet sich ja bewusst, nach draußen zu gehen und ja, neue Kontakte, gerade in der Gründungsphase, sind neue Kontakte ja Gold wert. Und ich glaube, das sollten vielleicht auch so Coworking Space Anbieter vielleicht so ein bisschen mehr in Fokus auch rücken, dass man da vielleicht wie so Netzwerktreffen abends mal nach Feierabend macht oder irgendwie so Veranstaltungen dort macht, wo sich jeder auch so vielleicht so wie so ein Pitch einfach so ein bisschen vorstellen kann, was macht er denn? Ich glaube, das würde vielen auch nochmal so einen Ruck geben, ja, ich gehe auch in den Coworking Space, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich jetzt die letzten ja, 3 Wochen, muss ich sagen, auch mal um so Coworking Spaces bemüht, um zu schauen, wie sieht denn das aktuell so aus. Das wird halt sehr, sehr exklusiv momentan. Also die Einheiten sehen wunderschön aus, sind super dekoriert, man trinkt aus der teuersten Kaffeemaschine wahrscheinlich und alles super, Lage top. Da ist halt immer die Frage, wie ist die Anbindung gerade mit dem Auto, ne? Weil wenn man noch einen Parkplatz irgendwie zumieten muss, wird das natürlich auch kostenmäßig auch nochmal teurer. Aber es wird halt sehr, sehr exklusiv, ne? Also, und die Preise steigen dementsprechend auch. Also das, was du gerade beschrieben hast, so um die 1.000 Euro für ein Zimmer, ist, glaube ich, mittlerweile auch schon fast Standard geworden deutschlandweit. Gibt vielleicht hier von Stadt zu Stadt nochmal Unterschiede, aber so in den Großstädten ist das, glaube ich, schon fast der Durchschnitt. Und wenn du wirklich in so einem offenen Coworking-Space unterkommst, wo du halt ja jeden Tag so ein bisschen neuen Nachbarn hast, was ja auch seinen Reiz haben kann, aber dann bist du wahrscheinlich auch schon bei 400-500 Euro. Und da muss ich dann sagen, dann erwartet man vielleicht auch für das Geld einfach noch ein bisschen on top. Und dann könnten halt gerade so, ja, so Netzwerkveranstaltungen, Netzwerkabende, wie auch immer, schon hilfreich sein. Und vielleicht kommen wir da jetzt auch nochmal zu dem Thema, für wen sind denn so Coworking Spaces eigentlich geeignet? Weil wir haben ja jetzt schon angesprochen, Selbstständige, Einzelunternehmer, Startups, ist ganz klar, da kommt man, glaube ich, auch ganz von selbst drauf. Aber viele große Unternehmen haben es ja mittlerweile auch geschafft, in Coworking Spaces vorzudringen. Und da stellt sich ja dann so die Frage, warum macht ein Großunternehmen, das eigene Büroräume hat, wahrscheinlich auch mehrere Standorte deutschlandweit hat, warum gehen die in Coworking Spaces? Und das machen die häufiger für Innovationsprojekte, wo man dann halt so ein bisschen erhofft, dass durch neue Einflüsse, durch eine neue Umgebung halt auch neue kreative Ideen entstehen und dadurch neue Innovationen dann für die Unternehmen auch geplant werden können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Und du hast eben auch, vielleicht so ein bisschen unbewusst sogar gesagt, gerade wenn man einen neuen Standort oder eine neue Region irgendwo testen möchte, dann ist es natürlich auch für ein Unternehmen, auch gerade für ein größeres Unternehmen, sehr attraktiv, sich erstmal eine kleinere Einheit in so einem Coworking Space dann anzumieten, ohne direkt ein komplettes Büro dort anzumieten, also mit langer Laufzeit, mit eigenen Möbeln, mit allem Möglichen, was dazugehört. Und das sind vielleicht so Themen, die Großunternehmen vielleicht gar nicht so immer auf dem Schirm haben, aber einige es tatsächlich schon praktizieren. Und ich gehe davon aus, die werden da halt auch erfolgreich sein damit. Wird vielleicht nicht jedes Projekt zu dem Innovationsprojekt, wo man vielleicht dann halt auch irgendwo prämiert wird. Aber ich denke schon, dass das ein großer Vorteil sein kann, auch gerade für so Vertriebs- oder IT-Teams, die tendenziell vielleicht auch dezentraler arbeiten können. So eine Vertriebseinheit ist ja häufig auch ein bisschen dezentraler gegliedert oder gerade regionsmäßig gegliedert über Deutschland. Also für solche Einheiten kann sowas natürlich schon Sinn machen. Und genau, wir haben ja eben schon gesagt, also mittlerweile sehen die auch alle top aus, also haben jetzt keinen Hinterhofcharakter oder sonstiges, also sind ja schon ja eigentlich super eingerichtet. Was mir aber tatsächlich auch so ein bisschen ja widerstrebt, wenn ich so das Ganze sehe, also ich fände es halt ein Stück weit cooler, wenn es halt doch so ein bisschen mehr Startup-Charakter hätte. Also nicht alles so ganz perfekt ist, nicht alles so ganz geleckt ist, bis auf die Toiletten, das war bei mir auch so ein großer Kritikpunkt. Bei Coworking Spaces hast du natürlich eigentlich so eine Gemeinschafts-WC-Anlage, was nicht ganz so attraktiv ist. Gerade, also da spreche ich jetzt nochmal aus eigener Erfahrung, gerade wenn dann auf dem gleichen Flur halt auch die Konferenzräume sind und da ständig irgendwelche Tagungen sind und sonstiges, was natürlich nicht nur den Lärm dann erzeugt, sondern halt auch ein wenig Schmutz auf den Toilettenanlagen. Aber da will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, kann sich wahrscheinlich jeder selbst ausmalen, wie das dann aussieht. Genau. Hast du noch eine Idee, für wen sonst noch Coworking Spaces geeignet sein könnten?
Erstmal habe ich eine Idee, meine Kontaktlinse tut mir total weh. Ich habe gerade schon versucht, die rauszuholen. Könnte nur bei YouTube sehen, also bei Spotify mit Video. Mir sind natürlich als du gerade so ein bisschen erzählt hast von dem Coworking, natürlich noch ein paar Dinge eingefallen, die mir nochmal wichtig sind, weil wir wollen ja ganz umfänglich eigentlich, also ich bin ja eher jemand, der nochmal ein bisschen weiter ausholt und nochmal ein paar Eindrücke da macht, weil das ist ja auch der Mehrwert, wirklich von jemandem zu erfahren, der in diesen Coworking Spaces gesessen hat, der überlegt hat, der damit gearbeitet hat, dass du einfach mal weißt, ob das das Richtige für dich ist. Du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, repräsentativ. Also es ist in der Regel schon sehr, sehr schön optisch, die Büros, die Ausstattung, alles gut, also wirklich sehr repräsentativ. Da muss man sich in keinster Weise irgendwie schämen, sondern man zeigt eher nach außen, dass man sogar ein bisschen größer ist, als man das eigentlich wäre, ne? Weil so viele Büros und es sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. Da will ich auch nichts, also Regus, Toiletten, für mich auch immer sehr wichtig und die Küche. Aber natürlich auch das, ne, klar, wenn viele Leute dort sehr hoch frequentiert, so eine Toilette, auch da kann man natürlich, wenn man mit keine Ahnung, 20, 30 Firmen sich eine Toilette teilt, auch das muss man halt mögen, ne? Muss man halt gucken, dass die dementsprechenden sanitären Einrichtungen auch regelmäßig gereinigt werden, dass da also wirklich geguckt wird, dass das da auch passt. Und auch das Thema, wenn du mal irgendwas hast, ne, dass der Hausmeister auch da ist, das Fenster geht nicht auf, die Jalousien, irgendwas ist, irgendwie die Tür. Das war schon ganz cool. Und Regus hatte auch wirklich eine coole Zugangsfunktion, einfach mit dem Handy so eine Karte dranhalten, dann kommst du rein in dein Büro, konntest du abschließen, du machst dann einfach zu und dann war die Tür halt zu, du machst jetzt immer eine Zugangskarte. Das war ganz cool. Aber bitte auch da gucken, gerade Kaffee-Flatrate kostet dann nochmal extra. Hast du einen weiteren Mitarbeiter, kostet das nochmal extra, ne? Und die haben, glaube ich, jetzt 35 Euro für Kaffee genommen. Ich selbst trinke vielleicht einen am Tag, ne? Wenn ich dann da hingehe. Also auch das musst du irgendwie rechnen. Dann hast du dann einen zweiten Mitarbeiter, der ab und zu mal kommt oder im Coworking oder im Homeoffice auch, dann arbeitet, bist du dann schon bei 60 oder mehr. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Das hört sich jetzt alles nicht viel an, aber das läppert sich gerade als Startup. Finde ich, die Kosten muss man echt im Blick halten und so ein Parkplatz, auch das, ich glaube, am Anfang hat der 80 irgendwie kostet, nachher auch irgendwie 100, 120, ne? Und dann hast du einen neuen Mitarbeiter, zahlst du wieder 120 und den mietest du auch wieder für ein Jahr an. Also da muss man echt gucken, wir haben dann nachher 1400 Euro, glaube ich, im Monat bezahlt und das fand ich dann echt für 14 Quadratmeter, rechne das dann mal um, war das schon eine ordentliche Investition. Da waren ganz, ganz viele Firmen da, die man da irgendwie so gesehen hat, also die mit Namensschild dann da standen. Das ist ja so in der Regel, hast du dann einmal so einen offenen Coworking, wo jeder sich hinsetzen kann und so einen festen Platz, aber natürlich auch feste Büros. Wenn du sagst, nur Coworking, ich habe einen allgemeinen Schreibtisch, da kann ich mich einfach mit meinem Laptop hinsetzen und kann meine Sachen irgendwie einschließen, die hole ich dann wieder raus, ist das natürlich nochmal günstiger, als wenn ich ein festes Büro habe. Ja, also auch das ist immer eine Sache, die man dann überlegen muss. Also das hätte für mich wahrscheinlich auch gereicht. So ein festes Büro kannst du natürlich alles einschließen und brauchst ja nichts auf- und abbauen. Ne? Das aber beim Laptop ist natürlich schnell auf- und auch wieder abgebaut. Also das ist natürlich auch eine Kostenfrage, da ein bisschen mal zu schauen. Aber so grundsätzlich, die Flexibilität ist halt schon da und du musst dir das wirklich anhören. Und auch das Thema, wo du sagtest, diese Hellhörigkeit, habe ich bisher in jedem Coworking gehabt. Ne? Natürlich kleine Einheiten, dann sind irgendwelche, Fertigbauwände dann dazwischen häufig, ne? Also einfach nur mit einer Rehgipswand dazwischen. Und da musst du natürlich auch mal testen, okay, wenn der Nachbar im Büro ist, höre ich den oder höre ich den nicht. Also auch hier ist das echt ein Thema. Ich habe letztens schon mal einen Podcast ja gemacht und dann kam der Nachbar auf einmal rein und sagte, hier, du bist zu laut und so. Das sind halt Dinge, die sind unangenehm. Aber das kann natürlich in einem Coworking-Space passieren. guckst dir das Büro an, dann ist gerade nicht so viel los, der Nachbar ist gerade nicht da oder telefoniert gerade nicht. Aber wenn einer viele Zoom-Calls macht, kann das halt echt auch störend sein. Und ja, das ist natürlich in einer eigenen Wohnung oder so. Du kannst auch Pech haben, dass der Nachbar Musik hört oder Kinder, Hunde, Klavier üben oder sonstiges. Kann auch alles sein. Aber das sind so Dinge, die einfach mal prüfen, hinterfragen, wie sieht's da aus, mal testen, im Nachbarraum mal gehen und mal sprechen. Das kann, glaube ich, nochmal so ein Tipp sein, weil das ist ja ärgerlich. Bei mir war dann hinter mir ist dann jemand auch eingezogen, die dann ab 15 Uhr irgend so eine Art Callcenter da hatten. Das war auch sehr laut und unstörend. Aber da können die natürlich wenig machen. Ja, also was will der Betreiber da machen? Will er den verbieten zu telefonieren? Wie soll die Regelung da sein? Ja, das ist ja nicht, dass die irgendwie laute Musik gehört haben. Oder ich hatte von Apple, hatten wir auch mal jemanden, der hinter mir im Büro war, die haben irgendwas getestet dann mit Siri. Und das war dann auch sehr, sehr nervig. Die haben dann Föhn gehabt und haben dann irgendwelche Geräusche dann getestet und so. Also das sind einfach Dinge, die man bei so einem Coworking Space beachten soll. Und natürlich hat jeder es auch selbst in der Hand. Du kannst ja selber auch gucken, dass du den Kontakt mit den anderen. Ich habe mich zum Beispiel bei allen auch mal vorgestellt, habe Hallo gesagt und so, bin in jedes Büro reingegangen. So stelle ich mir Coworking vor. Aber gibt ja genügend, die setzen sich einfach ins Büro und dann kennst du die einfach nicht. Dann siehst du die irgendwie auf dem Flur und weißt gar nicht, was die für eine Firmenmache haben. Dann ist auch häufig, dass du nicht an der Tür dran schreiben darfst, wer du bist. Also bei Regus zum Beispiel war das gar nicht möglich. Da war jedes Büro einfach clean und du wusstest gar nicht, wer sitzt denn dahinter, welche Firma ist das. Hier ist das jetzt ein bisschen anders, aber es macht halt auch nicht jeder. Nicht jeder packt was an der Tür. So weißt du auch gar nicht, welche Firma ist da, wie heißt der, was machen die, was für Funktionen. Und auch noch letzte, dann kann ich, wir sind schon 32 Minuten, Patrick, aber habe ich mir schon gedacht, weil das Thema wichtig ist. So ein Startup-Charakter ist auch so meine Idee gewesen. Pass auf, ich brauche jemanden, der macht meine Homepage. Da ist auch jemand, der macht die Homepage für mich und ich mache für den vielleicht einen Podcast und zeige dem, wie Podcast geht, ne? Oder der macht eine Visitenkartendruckerei oder irgendwie so. Dann druckt der mal, macht der meine Werbeartikel und im Umkehrschluss helfe ich dem beim Einrichten von E-Mail-Marketing oder so. Ja, so war meine Vorstellung, dass also kein Geld den Besitzer wechseln muss, sondern wir helfen uns irgendwie gegenseitig. Aber nochmal, ich glaube, ich bin da zu romantisch veranlagt. Das wäre meine Wunschvorstellung von so einem Coworking Space. Aber straft mich gerne lügen. Wie seht ihr das denn? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Was ist eure Anforderung an so einem Coworking Space? Was würdet ihr erwarten? Ist es die Flexibilität? Ist es der Preis? Ist es das Netzwerk oder ist es, vor allem für mich auch wichtig, ich möchte nicht im Homeoffice arbeiten. Ich möchte gerne mich ins Auto, aufs Fahrrad, in den Bus setzen und dahin fahren, weil das ist für mich Arbeit. Da bin ich einfach produktiver, als wenn ich zu Hause sitze. Also es ist immer schön, ich komme hin, habe meine Ruhe und dann fahre ich wieder nach Hause und dann beginnt mein Privatleben ab da. Aber vorher, hier ist Büro. Ja, und das ist auch, finde ich, eine gute Möglichkeit, um das schnell auch hinzubekommen. So, entschuldige Patrick, der nächste Monolog war gewesen und das ist so meine Meinung dazu. Haben wir noch was vergessen? Was müssen wir noch ergänzen?
Ist ja wichtig, dass wir ja auch unsere Meinung und auch gerade unsere Erfahrungswerte teilen, gerade auch für die Zuhörer, damit die halt auch einfach gute Eindrücke bekommen und dass wir hier wirklich halt auch das schildern, was wir halt auch fühlen und ja die Erfahrungswerte dann halt auch weitergeben. Ein wichtiges Thema haben wir noch nicht besprochen und das würde ich jetzt gerne zum Abschluss vielleicht nochmal kurz erwähnen, damit das halt auch einfach nochmal rund ist hier. Eine große Herausforderung im Coworking Space ist natürlich Datenschutz und rechtliche Themen. Das darf man natürlich nicht vergessen, gerade jetzt in so offenen Einheiten. Wir haben jetzt häufiger über abgeschlossene Büroeinheiten gesprochen, aber gerade in offenen Räumlichkeiten, wo man vielleicht auch nur seinen Laptop aufklappt und ja, drei Reihen weiter hinten, kennt man auch aus der Deutschen Bahn, kann jemand einem auf den Bildschirm schauen. Ne? Also das sind datenschutzrechtliche Problematiken, wo man natürlich auch gerade mit Vertraulichkeit natürlich aufpassen muss. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf das den Unternehmentyp an, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ja jeder mit irgendwelchen personenbezogenen Daten arbeitet oder datenschutzrechtliche Daten verarbeitet. Also da muss man tatsächlich aufpassen. Ansonsten gerade auch so der Zugang zu Räumlichkeiten. Häufig haben ja gerade auch so ja, Coworking Spaces, Reinigungsdienste, die dann halt auch meistens nach Feierabend irgendwie ihre Büros putzen. Also dass man da halt dann auch nichts offen rumliegen lässt oder vielleicht noch Schränke hat, die abschließbar sind. Also das sind nochmal so Themen, die man vielleicht mitbedenken sollte, gerade wenn man dann halt auch im Coworking Space arbeitet, dass man da halt wirklich datenschutzkonform auch arbeitet, weil sonst kann natürlich aus so einem Konzept, was eigentlich grundsätzlich sehr positiv ist, wir haben das jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen negativer dargestellt, als es ist, aber grundsätzlich ist es ja schon irgendwo ein positiver Effekt, den man da auch erzielen kann, sollte man natürlich Datenschutz und Vertraulichkeit dort auch gewähren. So, ich glaube, das sind alle Themen oder alle Punkte zu dem Thema, die wir besprechen wollten, ohne das ganze Thema jetzt hier noch weiter ausreißen zu wollen, denke ich, kommen wir einmal zum Ende. Also von unserer Seite, abonniert den Podcast. Wenn ihr mehr zu ja, modernen Arbeitsformen, zu HR-Trends erfahren wollt, folgt uns, hört euch auch die nächste Folge an oder die vorherigen Folgen an. Und ja, das war's für heute. Wir sind raus. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank an alle Zuhörer.
Was haben wir als nächste Folge, Patrick, als schon mal als Cliffhanger?
Warte, da muss ich gerade einmal nachschauen.
Das ist gut. In der Zeit kann ich schon mal sagen, es gibt auch so Telefonboxen. Ne? Also die gab es zumindest bei Regus. Gibt übrigens noch andere Anbieter, Workin und ich weiß nicht, gibt ganz viele. Regus ist ja deutschlandweit da unterwegs. Ja, aber da gab es auch Telefonboxen, wo man dann halt in Ruhe so einen abgeschlossenen kleinen Raum, der noch schallgeschützt war, da konnte man dann auch sprechen. Und natürlich, wenn du Bewerber und Leute, die können natürlich am Empfang auch dann schon mal hingesetzt werden, platziert werden, kann dir schon mal ein Bogen gegeben werden, so ein Personalfragebogen zum Beispiel oder irgendwelche Unterlagen, die wichtig sind. Also das hat natürlich auch einen Vorteil, da müsste man sonst einen Mitarbeiter einstellen. Also ich will nicht alles, ne, aber für mich jetzt persönlich mal waren andere Dinge wichtiger, die da nicht so berücksichtigt wurden. Kann aber sein, dass es andere Anbieter gibt, die das halt anders sehen. Würde ich mich sehr wünschen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das gerne auch in die Kommentare schreibt, welchen Anbieter ihr da empfehlen könnt. Ja, lass uns da auch in die Diskussion gehen. Und vielleicht hört ja einer der Betreiber das auch und denkt, oh ja, da können wir ein bisschen was machen. Und vielleicht tragen wir jetzt gerade mit unserem Podcast dazu bei, dass das Niveau und die Qualität der Coworking Spaces jetzt gerade nach oben getrieben wird. Why not?
Ja, so, guter Punkt.
Also nächstes Thema.
Kleiner Ausblick. Thema Nummer 14 oder Folge Nummer 14 besser gesagt. Wird hybrides Arbeiten der neue Standard oder nur eine Übergangslösung?
Oh, okay. Gut. Also abonnieren nicht vergessen, teilen, kommentieren und ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Der Personalgespräch-Podcast, ne? Zwei Profis. Wie heißt nochmal unser Untertitel? Zwei Profis? Wir kennen die Spielregeln?
Ein Team, wir kennen die Spielregeln.
Ein Team, okay. So. Zwei Profis, eine Meinung, hatte ich gedacht. Nee, ein
ja, noch besser.
Okay. Okay. Ja, das war. Fast
jetzt, jetzt
das Mikro ins Gesicht. Jetzt bin ich raus. So. Okay. Tschüss.
Tschö.